Liebe Gemeinde, dass Großmünster dort in Zürich und der Berliner Dom hier in Berlin, der vereinigt viel und trennt einiges. Beide Kirchenräume werden von Hunderttausenden von Menschen aufgesucht. Beide sind für unsere evangelischen Kirchen Repräsentanz reformatorischen Erbes. Und beide haben viel symbolisches Kapital von Prestige und Macht auf Kanzeln und in Bildern eingelagert. Was das Großmünster vom Berliner Dom trennt, ist schlicht Kaiser und Krone. Das von Ulrich Zwingli leergefegte Großmünster ist Resonanzraum für die Demokratie in Glauben und Kirche in der Schweiz geworden. Wenn es um die biblischen Wahrheiten geht, geht es bei uns Reformierten darum, selber zu denken, selber zu wählen, selber auszulegen, selber mit anderen zu streiten, zu disputieren, zu debattieren. Und so hat Ulrich Zwingli mit seinen Kollegen im Chorraum des Großmünsters es auch getan. Deshalb reden wir in Zürich von der Zürcher Bibel und sie halten, wenn sie sie halten, die Lutherbibel in der Hand. Mit keinem Wort steht ein Name der Theologen in der Erstausgabe 1531, gedruckt von Christoffel Froschauer. Kein Name, kein Titel, nichts. Mehr noch, selber denken, selber entscheiden. Zwingli hat am 1. Januar vor 500 Jahren genau die Agendaordnung der Predigtexte in der Gottesdienstordnung aus den Angeln gehoben. Er scherte sich nicht um die Agenda mit den vorgeschriebenen Predigtexten. Er begann, Satz für Satz aus dem Matthäusevangelium auszulegen, Vers für Vers, Wort für Wort, eben typisch reformiert. Und nun, Sie erahnen, wurden mir aufgrund der Agenda Ihrer evangelisch-lutherischen Kirche diese Verse aus dem Philipperbrief vorgelegt. Ich lese es nun aus der Zürcher Bibel, Sie können es vergleichen mit dem Luthertext, und ich lese es im Fall nicht mit dem Lutherbäffchen hier, sondern in der Schweiz ist das reformierte Zwingli-Bäffchen. Hören Sie mal, wie wir das übersetzen. Aber alles, so steht es im Philipperbrief, 3. Kapitel, Vers 7 bis 14, aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde, und ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne und in ihm meine Heimat finde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, in der Hoffnung zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre, ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es auch, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte, eines aber tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Liebe Gemeinde, nein, ich hätte ihn nicht gewählt für die Predigt heute, diesen Philipperbrief-Text. Ja, ich hätte lieber über den Schatz im Acker gepredigt. Nein, das Prestige der Kanzel des Berliner Doms wiegt meine reformierte Freiheit nicht auf. So führt nun unsere gegenseitige Wertschätzung von Zürich und Berlin in unseren Kirchen zu diesem erstrebenswerten Wort Prestige. Das tut gut, in einem Beruf tätig zu sein, der Prestige hat. In meinem Duden steht dann auch, was dieses begehrte Wort bedeutet, nämlich Ansehen, Geltung. Nicht umsonst wird man von Ansehen sagen, dass man es genieße. Man genießt das Prestige, das man hat. Und der Mensch tut ja viel, um sein Prestige zu erhöhen. Imagepflege nennt man das in der Schweiz, also schöne Kleidung und goldene Uhr, Bildung und Wissen, das verschafft Prestige. Wer Geld hat und Macht, dem fällt oft auch Prestige zu. Wer Prestige besitzt, dem vermehren sich das Geld und die Macht. Die Spirale dreht nach oben, auf den Sockel von Glanz und Gloria wird gehoben, wer Macht und Geld wunderbar vermehrt. Wahrlich kein Wunder, dass wir so viel Zeit mit der Pflege des Image verbringen. Macht und Geld. Scheint es nur oder glänzt mit Blick von Berlin an die Bahnhofstraße in Zürich mit der UBS und der CS das Prestige der sauberen Schweiz besonders schön mit den Goldbarren, die tief unten im vor atomaren Angriffen sicheren Bunker dort eingelagert sind, woher sie stammen, nämlich als Metall aus der Erde, aus dem Dreck. Prestige, liebe Gemeinde, mir ist das wie ein Schlüsselwort für unseren Text geworden. Denn mit diesem Wort ließe sich bezeichnen, was für den Apostel Paulus einstmal Gewinn war. Die Sache ist ja alt. Jagd nach Prestige wird es schon immer gegeben haben, seit es Menschen gibt. Da war manches, worauf Paulus hatte stolz sein können. An irdischen Vorzügen fehlte es ihm nicht. Er war Mitglied des auserwählten Volkes Gottes. Er war kundig im Gesetz, einsatzfreudig im Verfolgen der Gegner und äußerst korrekt. Oh, seine Qualifikation wäre gut gewesen, sehr gut sogar. Unter seinesgleichen war das Prestige des jungen Pharisäers sehr hoch. Sein Dossier landete nie auf dem Stapel B oder C. Er war ein gefragter Theologe und Mann, Kategorie A. Prestigegewinn. Das winkte dem jungen, aufstrebenden und frommen Theologen. Das garantierte den Erfolg und das Glück, denkt man. Aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. So schreibt Paulus seinen Philippern, das Prestige ist nichts als Dreck, wertlos. Diese Einsicht sendet er seiner ersten Gemeinde auf europäischem Boden. Gefangen war er wahrscheinlich in Ephesus. Sie haben ihn ins dunkelste und dreckigste Loch geworfen. Statt als Apostel auf dem Sockel mit Schwert und Strahl, als Gefangener in Ketten mit Verlust und Dreck. Was für eine paulinische Kehrtwende. Kommen Sie bei dieser Gewinn-Verlust-Rechnung noch mit? Vielleicht sollten wir nachlesen, woher das begehrte Wort Prestige kommt. Manchmal verraten die Ursprünge der Wörter verschüttete Wahrheiten. Es gab einmal ein altlateinisches Wort Prestigium und das bedeutete nichts anderes als Blendwerk und Zauber. Vielleicht ist das der wahre Grund des Prestige, Blendwerk und Zauber. Blendwerk, die schöne Kleidung, die goldene Uhr, die akademischen Titel und das in unzähligen Artikel angehäufte und öffentlich gemachte Wissen im Internet. Zauber, die Macht und das Geld, Die Verehrung auf dem Sockel und die Imagepflege nichts als Gauklerei, nichts als Trick. Auf diese Spur bringt uns aktuell die Gedenkanlässe 500 Jahre Reformation in Zürich und in der Schweiz. Was Sie vor 2 Jahren mit dem Lutherjahr groß erlebt haben hier in Berlin, spielt sich im Augenblick halt typisch schweizerisch etwas im kleineren Stil in der Zwingli-Stadt Zürich ab. 1884 hatte der Künstler Heinrich Natter aus Österreich jene fast 3 Meter hohe Zwingli-Figur aus Bronze gegossen, die unterhalb des Großmünsters seitdem auf einem Sockel steht. Zwingli hält die Bibel in der einen Hand und das Schwert in der anderen. Sein strenger Blick zum katholischen Rapperswil über den Zürichsee wird durch den Dreck überdeckt, den die Tauben beim Überflug jeweils hinterlassen auf seinem Kopf. Diese Zwingli-Figur haben wir anlässlich des Stadtfestes vor wenigen Wochen vom Sockel genommen. Als die 800 Kilo schwere Figur über dem Boden schwebte, rief der Restaurator: Halt, Herr Pfarrer, schaut mal hier. Unter dem Zwingli haben die Verstrebungsteile Rost angesetzt. Der Reformator auf dem Sockel ist am Verrosten in Zürich. Im Augenblick ist der Sockel leer, der Reformator Zwingli ist in Revision. Liebe Gemeinde, was für ein reformatorischer Gedanke unter dem steingemeißelten Zwingli und Luther für die Verantwortlichen in Institutionen von Kirchen, Politik, Bildung und Wirtschaft. Was für ein Gedanke für uns selber. Wer auf dem prestigeträchtigen Sockel von Macht und Tradition sitzen bleibt, der verrostet. Prestige kann erstaunlich schnell in sich zerfallen. Eben wie ein Zauber, und kann unbemerkt verrosten, eben wie unsere Reformatoren auf dem Sockel. Oft gilt, je höher es ist, desto schneller zerfällt es. Bloß ein falscher Satz, eine kleine Lüge und schon ist das Prestige dahin. Wir kennen es in der Politik, in der Kirche ist es genauso. Wie kommt es, dass wir Menschen und wir Kirchen immer noch meinen, unseren Wert auf unser Ansehen und unser Ansehen auf unsere Untadeligkeit gründen zu können? Diese Zauberwelt des selbstgemachten und selbstherrlichen Prestige führt zur Unbarmherzigkeit der Gegner, die verlogener ist als das zerfallene Prestige, und zum Missbrauch an Opfern, die dann zu Tätern und Täterinnen pervertiert werden. Für die Reformatoren war diese Doppelbödigkeit der Kirche ein Graus. Die Armen verarmen, die Reichen noch reicher werden ließ. Für Theologinnen und Theologen, für Missbrauchsopfer und Homosexuelle ist diese Doppelbödigkeit von unseren Kirchen ein Gräuel, die weiterhin Macht, Mann und Amt auf den Sockel heben. Für Paulus war diese ganze Welt der Geltung und Stellung eine Scheinwelt. Sie trägt nicht, sie ist brüchig, sie verrostet und führt letztlich nicht zum Leben. Ja, es gibt bisweilen Schläge im Leben, die einem solches bewusst machen. Es sind Schläge, die einen zur Besinnung rufen. Was jagst du all diesen Dingen nahe, das führt zu nichts. Ein Verlust eines lieben Menschen kann so ein Schlag sein. Eine Krankheit, ein Herzinfarkt. Es ist, wie man aus der Spur geworfen wird. Von der Seite her schaut man erstaunt auf sein Treiben. Manches, was als Gewinn erschien, wirkt jetzt eigenartig billig, hohl. Nein, das ist nicht das Leben. Es soll ja auch ein Schlag gewesen sein, der Paulus zur Besinnung rief. Jedenfalls stürzt er zu Boden auf seinem einsatzfreudigen Weg nach Damaskus. Da lag er, heruntergeworfen vom hohen Ross, ohne Prestige, sein Ansehen im Dreck, heruntergeworfen vom hohen Pferd. Durch den Schlag kehrte sein Weg. Eine dramatische Wende, wohl ähnlich wie die vom Propheten Jeremia, dem aus dem Ersten Testament. Nun hätte der Schlag allein ja nie zur neuen Ausrichtung geführt. Es war das Licht, die Stimme des Herrn, die ihn auf den neuen Weg brachte. Um Christi willen habe ich den Gewinn als Verlust erkannt, schreibt er aus dem Gefängnis. Er trat nicht mit leeren, sondern mit vollem Herzen den neuen Weg an. Genauer noch, er nahm sich Zeit, sein Herz füllen zu lassen, bevor er sich auf den Weg machte. Eine Kraft füllte ihm das Herz. Paulus lernte, dass diese Kraft Gott selber ist. Eine Kraft, die aus dem Nichts schafft. Eine Kraft, die den Aufstand gegen den Tod vollzogen hat. Eine Kraft, die den Tod ins Leben kehrt. Eine Kraft, die vom Sockel reißt. Eine Kraft, die vor dem Verrosten bewahrt. Eine Kraft, die dazu treibt, alles zu verkaufen, um den Schatz im Acker und die Perle in der Hand zu halten. Das könnte manchen Herren so passen. So bringt der Schweizer Schriftsteller und Kurt Marti diese Kraft auf den Punkt. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tod alles beglichen, die Herrschaft der Herren und die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt auf die Auferstehung, die anders, ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod. Liebe Gemeinde, was für ein Schlag, der aus der Bahn wirft, nicht durch den Tod, diesmal durch Christus. Was für eine Kraft, die aus dem Leben, aus dem Nichts Leben schafft. Was für ein Licht des Auferstandenen. Was für eine Umkehr durch das Kreuz. Gottes Aufstand gegen die Herren zieht sie alle vom Sockel und offenbart den Rost unter ihnen. Gottes Aufstand gegen den Herrn aller Herren, den Tod, lässt die tödliche Friedhofsruhe links liegen und zieht jeden und jede von uns hinein in die Demonstration für Gerechtigkeit, Freiheit, Bewahrung der Schöpfung, für gleiche Rechte von Mann und Frau, für die Globalisierung von Frieden, Wohlstand und Gewaltlosigkeit. In der Schweiz aktuell, der oberste Reformierte Gottfried Locher hat öffentlich bekannt, dass die Kirchen sich hinter die Diskussion von Ehe für alle und gegen die Diskriminierung von Andersdenkenden stellt. Ein heller Aufschrei. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, wo ich Stiftungsrat bin, kämpft mit dem Bundesrat seit einem Jahr für einen humanitären Korridor von Lampedusa über die Schweiz nach Deutschland. Für diejenigen, die jetzt im Boot draußen warten und nicht hereingelassen werden, während wir hier die Predigt hören und halten. Nicht, dass wir es ergriffen hätten und schon erreicht hätten. Doch wir vergessen, was hinter uns liegt und jagen nach dem, was vor uns liegt, ergreifen es, weil es uns ergriffen hat, nämlich der Aufstand Gottes gegen die Herren. Er greift immer nach uns, Christus, der Gekreuzigte. Er greift nach uns selber, nicht nach unserem Prestige. Christus, der Auferstandene. Was hindert uns, unserem Lauf zu richten auf dieses Ziel hin? Deshalb, und lasst uns Gott, dem Herrn, Dank sagen, dass er nach uns selber und nicht nach unserem Prestige. Amen.